Deutschland-Tour 2026. Die Events in deiner Nähe. Lübeck, Magdeburg, Dresden, Erfurt. Sei dabei.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Mein Name ist Roman Zeller und uns zugeschaltet ist wie immer Leonhard, von uns genannt Leni Fischer. Lieber Leni, was ist für dich diese Woche bemerkenswert? Was ist für dich die Schlagzeile der Weltwirtschaft?
Ja, Roman, ob man es hören will oder nicht, die Schlagzeilen der internationalen Presse, auch der deutschen, was Wirtschaftsthemen betrifft, waren seit unserem Gespräch letzten Freitag die Staatsschulden. Wir haben vor einer Woche drüber gesprochen. Die Zeitungen waren voll davon. Die Gefahr einer Krise am Markt für Staatsanleihen ist wirklich in allen Zeitungen rauf und runter diskutiert worden. Ursächlich natürlich über das Thema Amerika. Wir erinnern uns daran. Der amerikanische Finanzminister, der ja selber mal ein Hedgefondsmanager war, hat sich sogar mit seinem alten Mentor darüber, ja, wie soll man sagen, faktisch überworfen. Druckenmiller ist eine Legende in den Kapitalmärkten, weil er war lange der Chef, Investment Manager von Soros und seinem großen Fonds. Und er ist übrigens auch der ganz große Förderer von Bessent, also dem jetzigen amerikanischen Finanzminister. Und nachdem Bessent gesagt hat, wir werden jetzt als Staat, das muss man sich auch mal überlegen, unsere eigenen Schulden zurückkaufen, obwohl wir ständig neue machen müssen, um den Markt zu stabilisieren. Das ist ja an sich schon eine groteske Geschichte. Hat also dieser besagte Druckenmiller einen großen Brief geschrieben, einen öffentlichen Brief, in dem er derartigen Interventionismus des Staates für des Teufels erklärt hat. Worauf Bessent dann wieder gesagt hat, na, das ist ja typisch für die Hedgefonds-Leute, wenn ihre eigene Position gerade nicht so gut läuft. Wir sehen also, die Nerven liegen faktisch blank. Und das Merkwürdige daran ist, Roman, sie liegen blank, ohne dass bisher wirklich viel passiert ist. Mhm. Denn die amerikanischen Staatsanleihen rentieren bei die 10-Jährigen bei knapp 4,80, die 30-Jährigen bei 5 etwas. Und die lagen, als Trump gewählt wurde vor 2 Jahren, lagen sie bei 4,50. Das ist jetzt also nicht die gigantische Bewegung. Das, was aber Angst macht, ist, dass sie seit Monaten, wir haben ja auch schon, glaube ich, mal vor 4, 5 Monaten darüber berichtet, langsam aber sicher steigen. Und dass es diese magische Grenze gibt, auf die sich alle fixieren für 10-jährige Staatsanleihen in Amerika, und das sind die 5%. Und die große Sorge, wenn diese 5% brechen, dass das eine ungeheure Auswirkung haben kann. Und jetzt muss man noch sich darüber etwas anderes klar sein. Wir lesen jeden Tag darüber, wie wichtig der Aktienmarkt ist, um sozusagen in einer Demokratie den Wohlstand an alle, für alle zu ermöglichen. Manchmal, wenn man einige deutsche Zeitungen aufschlägt, auch die Boulevardpresse, dann hat man fast das Gefühl, als ob der Aktienmarkt Sex als Bestseller abgelöst hat. Ja, das ist alles so, und dann werde ich reich in 10 Jahren. Also es hat so groteske Ausmaße angenommen. Aber der wirkliche Wohlstand der meisten Menschen, insbesondere im angelsächsischen Raum, also in England und Amerika, und ob wir Deutschen das nur gerne hören wollen oder nicht, aber da spielt im angelsächsischen Raum, besonders natürlich in Amerika, mehr die Musik. Der wirkliche Wohlstand der meisten Menschen ist in ihrer Immobilie gebunden, in der sie leben. Und die große Angst ist natürlich, wenn irgendwann ein Zinsniveau erreicht ist, ab dem ein neuer Käufer sich einfach die Preise nicht mehr leisten kann. Und also ein massiver Rückgang des Immobilienmarktes, der hätte viel dramatischere Konsequenzen als ein 20-prozentiger Fall des Aktienmarktes. So, und darum also diese große Angst. Interessant. Auch als zweites dabei, kaum, dass es eine Diskussion über amerikanische Zinsen gibt und die Tatsache, dass es heißt, oh, Amerika ist bedroht, der Dollar ist nicht mehr die Leitwährung, kommt irgendein ja, ich muss mir jetzt beim Adjektiv, muss ich mich jetzt zusammenreißen, kommt irgendein Typ, meistens ein Volkswirt, um die Ecke und sagt, das ist die Chance Europas, wir übernehmen jetzt die Rolle des US-Dollars und am besten machen wir jetzt Vergemeinschaftung der Schulden. Ich finde das deshalb so herrlich grotesk, weil Amerika mag Probleme haben mit ihrer Staatsverschuldung, aber sie haben wenigstens Wirtschaftswachstum. Wir haben Probleme mit der Staatsverschuldung ohne Wirtschaftswachstum. Amerika hat viel mehr Möglichkeiten, etwas zu machen, weil ein Grund für ihre hohe Staatsschulden ist natürlich, dass Donald Trump die Steuern, insbesondere für Unternehmen und die Reichen, nochmal gesenkt hat, als er angefangen hat. Wir sind bereits an der Steuerschraube so hochgedreht, dass man kaum noch mehr aus uns rausquetschen kann. Wir sind schon ausgequetschte Zitronen hier in den meisten Ländern Europas. Ich weiß nicht, mich erinnert diese Diskussion, weil, und dann wird natürlich auch Japan. Japan hat plötzlich steigende Zinsen und hat natürlich ein Riesenverschuldungsproblem. Übrigens auch China hat ein Verschuldungsproblem. Mich erinnert das, ich weiß nicht, ob du das kennst, an das berühmte Anna Karenina-Paradox. Also der erste Satz aus Tolstois wunderbarem Roman Anna Karenina. Ich hoffe, bei der Weltwoche darf man noch russische Literaten zitieren, ohne deshalb rausgeschmissen zu werden. In einigen Teilen Deutschlands, glaube ich, darf man das nicht mehr. In der CDU auf keinen Fall. Auf jeden Fall, dieses berühmte Anna Karenina-Paradox ist wunderschön. Das besagt, alle glücklichen Ehen, ich zitiere es relativ frei, alle glücklichen Ehen sind auf dieselbe Art glücklich. Alle unglücklichen Ehen sind auf eine andere Art unglücklich. Und das kannst du auch über die Staatsschulden dieser Welt sagen. Alle guten Länder mit solider Haushaltsführung sind auf dieselbe Art glücklich. Die Schweiz ist übrigens eines der ganz wenigen, das da noch übrig geblieben ist. Alle Länder mit viel zu hohen Schulden, die ein Schuldenproblem haben, sind auf eine andere Art und durch aus anderen Gründen hochverschuldet. In Amerika ist es ganz einfach, der Staat hat sich mit dem Militär übernommen und hat die Steuern gesenkt. In Europa ist es, es gibt kein Wirtschaftswachstum, eine gigantische Migration in die Sozialversicherungssysteme, insbesondere in Deutschland, also nicht in den Arbeitsmarkt, Migration in den Arbeitsmarkt wie in Amerika, die Wirtschaftswachstum auslöst, sondern nein, Migration in ein ausgeufertes Sozialsystem. Jetzt plötzlich auch so viel Militärausgaben und kein Wachstum, weil wir sklerotisch sind. Wir haben unterschiedliche Probleme. Die Vorstellung, dass irgendeiner hier profitieren könnte von einem potenziellen Problem der Amerikaner, ist grotesk. Aber das ist die große Angst. Das ist übrigens auch die Angst, die an den Börsen so ein bisschen diskutiert wird, sich aber nicht in den Kursen niederschlägt. Was mich übrigens dazu veranlasst, dass wir etwas machen müssen, Roman. Nächste Woche fangen wir damit an und werden im ersten Schritt die drei wichtigsten Argumente, warum der Aktienmarkt weiter steigen wird, diskutieren. Eine Woche später werden wir die drei wichtigsten Argumente, warum der Aktienmarkt viel zu hoch bewertet ist, diskutieren und zu einer Conclusio kommen. Denn es ist unheimlich bemerkenswert, diese Angst vor dem Zinsmarkt und dem potenziellen Crash am Anleihemarkt steht ein absolut entspannter Aktienmarkt, der auf seinen Höchstständen handelt. Und was auch bemerkenswert ist, wo die Angstprämie, also der Preis für Optionen, also Versicherung im Grunde genommen, gegen fallende Aktienkurse, so niedrig ist, wie ich ihn in meiner gesamten Berufskarriere eigentlich noch nicht erlebt habe. Also der Anleihemarkt hat Angst und wir reden drüber. Der Aktienmarkt kennt Angst nicht mehr und man möchte fast sagen, still ruht der See. Das müssen wir nächste Woche und übernächste Woche mal von beiden Seiten beleuchten, warum alles dafür spricht, weiter Aktien zu kaufen und warum es falsch wäre, das zu machen. Aber wie gesagt, der Anleihemarkt ist das große Thema.
Mhm. Darf ich mal fragen, wem nützt eigentlich dieser Staatsschuldenwucher? Wer ist der Hauptprofiteur davon?
Der Staat selber, logischerweise. Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja wir alle. Staatsschulden sind ja so eine Art legale Korruption der Wähler. Man verspricht dir mehr, als man halten kann, leiht sich das Geld eigentlich von dir selber, weil die Schulden des Staates sind am Ende unsere Schulden. Also auf die eine oder andere Art und Weise werden wir dabei irgendwann verlieren, Inflation oder Staatsbankrott, was auch immer passieren könnte. und verspricht zu viel. Und dann leben wir alle wie so, ja, wie so Drogenabhängige, die sich daran gewöhnt haben, dass es jeden Tag den Schuss in die Vene gibt. Wir finden es zwar irgendwie schlimm, aber wir kommen auch nicht davon los. Und da müssen wir auch alle selbstkritisch sein. Wer ist denn jetzt wirklich bereit hinzugehen und zu sagen, um dieses Problem mal in der Wurzel anzugehen, müssen wir erstens potenziell die Steuern erhöhen, zweitens die Ausgaben, die Subventionen und alles runterfahren. Und dann sagt jeder, ja, ja, tolle Idee, aber nicht bei mir. Und da inzwischen so viel vom Bruttosozialprodukt umverteilt wird durch den Staat, ist irgendwo jeder, auch die großen Unternehmen. Ich meine, Roman, wir dürfen uns keine Illusionen geben. Der sogenannte Mini-Wirtschaftsausschwung, den der große Ökonom und Prognostiker Friedrich Merz vor Augen hat, dieser gigantische Mini-Aufschwung von 0, irgendwas Prozent, er träumt ja jetzt von 1%, das ist ja wahnsinnig, 1% Wirtschaftswachstum, man kann einfach nur sagen, Deutschland boomt dann nächstes Jahr, der kommt ja fast ausschließlich nur durch eine massive Erhöhung der Staatsschulden, also durch Ausgaben für Militär und was auch immer die Infrastruktur nennen. Und das ist ja kein wirklich erwirtschaftetes Wirtschaftswachstum. Und wir haben uns alle dran gewöhnt. England gilt übrigens als ganz, ganz bedrohter Fall. Nicht? England möchte ja gerne auch Weltpolitik machen. Dafür braucht man natürlich ein adäquates Militär. Das können sie sich eigentlich gar nicht mehr leisten. England ist faktisch, ja, also wahrscheinlich am nächsten von allen großen westlichen Ländern an dem Punkt, wie nennt man das, Point of No Return. Die Staatsschulden sind explodiert. Damit steigen die Zinsausgaben. In England liegt der 10-Jahres-Zins schon bei weit über 5%. Du darfst nicht vergessen, wir haben 10, fast 15 Jahre lang Niedrigzinsen gehabt. Der Staat und alle haben sich daran gewöhnt, dass es Geld für lau gibt. So eine Art permanentes Freibierwesen. Und jetzt, wir hatten noch in Deutschland minus 0,5% Zinsen für deutsche Staatsanleihen. Der Staat hat Geld verdient, wenn er Schulden gemacht hat. Jetzt sind sie bei 3,3 steigend. Die Auswirkungen davon auf die Staatshaushalte sind gigantisch. Fast alle Länder geben heute, Amerika ist es leider auch so, deutlich mehr Geld aus für die Zinsen für ihre alten Schulden, als sie fürs Militär ausgeben. Und damit bist du eigentlich an diesem Punkt der also fehlenden Handlungsmöglichkeit angekommen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Der Aktienmarkt sieht es mit absoluter Tiefenentspanntheit im Moment.
Eine Frage, die mich auch noch interessiert, ging mir vorhin durch den Kopf. Was ist eigentlich aus deiner Sicht schlimmer? Sind das diese immer mehr steigenden Staatsschulden, die Staatsverschuldung, oder ist das das überbordende Sozialsystem? Was ist für einen Staat, ein Land giftiger?
Ja gut, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Ja, also, wobei, es ist schon unterschiedlich. Amerika hat ja kein überbordendes Sozialsystem und hat trotzdem gigantische Staatsschulden. Ja. Darum, es ist Anna Kareninas berühmtes Paradox. Wir sind jeder auf eine andere Art pleite sozusagen oder unglücklich in diesem Falle. Das Staatsschulden durch ein überbordendes Sozialsystem ist ein hauptsächlich europäisches Phänomen. Die Hauptmatadoren sind England, Deutschland, Frankreich. Also die wichtigsten Ökonomien Europas haben ein veritables Problem. Und wir kommen gleich noch zu diesem Thema Wahlen. Das ist ja das andere große Thema dieser Woche. Die Politik verweigert im Grunde genommen ihrer Bevölkerung eine ehrliche Diskussion darüber, dass eine weitere Erhöhung der Militärausgaben technisch gar nicht mehr möglich ist, ohne irgendwo anders massive Einschränkungen vorzunehmen. Also entweder den Sozialstaat runterzufahren, das wird dann gerne Reformierung genannt, oder die Steuern zu erhöhen. Und da wir bereits eine Steuern- und Abgabenquote haben, die prohibitiv ist in Europa, in Amerika ist Steuererhöhung wäre ein veritabler Ansatz. Steuererhöhung und weniger Kriege führen und Amerika würde seinen Haushalt sehr schnell sanieren. Europa hat ein Problem, das geht in die Substanz unserer Gesellschaften. In Frankreich merkt man das wirklich an der Diskussion in dem Land. Du kriegst eine Sanierung der Staatshaushalte nicht mehr hin, ohne dass du massiv eingreifst in die Rechte die wahrgenommenen Rechte der alten Generation der Pensionäre und also des gigantischen Sozialtransfers. Und das ist wiederum natürlich auch verknüpft mit Migration, weil in Amerika gibt es faktisch keine Migration in ein Sozialwesen. Alle, die über die Grenze gehen, ob legal oder illegal, müssen sich irgendwie in den amerikanischen Arbeitsmarkt integrieren, um ihr Butterbrot bezahlen zu können. Wir haben gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern ein Sozialsystem gebaut, in das es sich lohnt, einzuwandern. Und natürlich wird, wenn der Gürtel enger geschnallt wird, beginnt die Diskussion darüber, warum soll ich als Bürger dieses Landes mein Sozialsystem mit zugewanderten Migranten teilen? Das ist natürlich auch eine Diskussion, die Deutschland hat. Wie wir da rauskommen wollen in Europa, darum, ich halte diese Idee, dass wir jetzt Amerika als Leitwährung ablösen, für völlig schwachsinnig, weil wir haben ein mindestens so großes Verschuldungsproblem und zusätzlich haben wir kein Wirtschaftswachstum. Amerika hat wenigstens Wirtschaftswachstum.
Stichwort Wahlen hast du gegeben. Was für Gedanken schießen dir durch den Kopf, wenn du an beispielsweise Sachsen-Anhalt denkst? Wie ist dir da zumute?
Ja, mir ist da allerbestens zumute, außer dass ich mit Entsetzen meine Landsleute in Deutschland beobachte, die anscheinend ja kurz vorm Hyperventilieren stehen wegen der Wahl in einem kleineren Bundesland. Wenn man sich das anschaut, es ist ja wirklich einer gegen alle. Also das hat ja, ich weiß nicht, ob den Protagonisten das nicht selber klar wird, dass das langsam ein bisschen peinlich ist, wenn sich alle als Demokraten bezeichnen und die Partei, die potenziell 40% plus, das sind die einzigen Bösen. Der Verfassungsschutz, der ist ja diese merkwürdige Organisation, die es ja nur in Deutschland gibt, dieser sozusagen eine Organisation, die, wie nennt man das, die politische Gesinnung der Bevölkerung regelmäßig untersucht. Ist ja auch ein merkwürdiges Konstrukt. Ich kenne das, ich glaube, es gibt kein anderes demokratisches Land, in dem so eine merkwürdige Institution wie den... Schon der Name ist ja eigentlich grotesk, also dieser Verfassungsschutz. Der beschäftigt sich ja auch gern mit der AfD, merkwürdigerweise nicht mit den Linken. Verstehe ich nicht so ganz, wenn man deren Programm liest. Also weiß ich nicht, ob das mit der Verfassung überall in Einklang zu bringen ist, abgesehen von ihrer antisemitischen Grundausrichtung in der Partei. Es herrscht aber mehr Angst in Deutschland. Also die Deutschen, die Regierung versucht ja auch immer zu sagen, oh, wenn ihr die AfD wählt, gibt es keine Auslandsinvestitionen mehr. Dann laufen alle Ausländer weg und geraten in Panik. Also in der internationalen Presse wird das sehr viel entspannter gesehen. Es ist jetzt nicht, dass dort die AfD unbedingt große Anhänger hätte, aber es wird jetzt nicht so panisch argumentiert, wie das gerade in Deutschland stattfindet. Ich gehe ja davon aus, dass die Wahl am Sonntag so endet, dass die Grünen es schaffen, mit ihrer Wähle uns, damit ihr die Diktatur der AfD verhindert, Kampagne irgendwie über die 5% kommen. Dann wird die AfD keine Mehrheit haben können. Sie findet keinen Koalitionspartner. Und wenn ich dir das ehrlich sagen soll, ich glaube, das ist auch der Ausgang, den, wenn ich AfD-Politiker wäre, ich mir wünschen würde. Ich glaube nicht, dass der AfD zu raten wäre, jetzt dieses Bundesland Sachsen-Anhalt zu regieren, was übrigens mit zu den höchstverschuldeten Bundesländern, wenn wir gerade über Schulden reden, in Deutschland gehört. Die haben es also schon geschafft. Ich glaube, über 30% hat nur das Land Schulden am inländischen Sozialprodukt als Bundesland. Ich meine, nicht der Staat Deutschland. Die sind im Grunde genommen also so runtergewirtschaftet, dass du den Laden auf keinen Fall führen willst. Ich glaube, da bleibt man lieber in der Opposition. Ich denke, der AfD kann nichts Besseres passieren, als dass die CDU dann irgendeinen schrägen Weg finden wird, um an der Macht zu bleiben, was die Partei noch weiter stärken wird. Im Ausland wird das entspannter gesehen. Ich nehme auch diese Landtagswahlen darum nicht ganz so dramatisch. Ich würde mir viel mehr Sorgen machen anstelle der normalen Investoren über die Wahl in Amerika, die im November stattfindet. Also diese Midterm-Wahlen, jede Woche, wenn ich die Daten lese, und ich verfolge das wirklich sehr genau, deutet sich immer mehr ab, wir werden sehen, wie es ausgeht, dass das ein Desaster für Donald Trump und die Republikaner werden kann. Dass also er sowohl die Mehrheit im Kongress als auch im Senat verliert, dann ist er ja faktisch handlungsunfähig. Und Roman, es sind so viele offene Rechnungen in Amerika. So viele offene Rechnungen. Es ist mal das Gebaren seiner Regierung und seiner Familie im Umgang mit Geld verdienen und der Verbindung von Staatshaushalt und, sagen wir mal, eigenen ökonomischen Interessen ist ja, sagen wir mal, bemerkenswert für eine westliche Gesellschaft. Da sind sehr viele Rechnungen offen, da ist alles möglich. Ich glaube, dass wir die Bedeutung dieser amerikanischen Midterm-Wahlen unterschätzen. Wir diskutieren in Deutschland die Gefahr eines Rechtsrutsches. Kann sein, muss jeder sich selber eine Meinung zu bilden. Aber in Amerika stehen wir potenziell vor einem massiven Linksrutsch. Wenn du dir das Programm der Demokraten anschaust, das ist, also wenn du Aktien besitzt, wäre das kein Programm, das du umgesetzt sehen willst. Hin zu der Frage, dass es eine Riesenbewegung gibt in Amerika, die parteiübergreifend ist, keine Datencenter mehr zu bauen. Dass es eine ungeheuer starke Bewegung gibt, das ganze Steuersystem, was die Unternehmen betrifft, neu zu justieren. Dass es eine ganz große Diskussion bei den Demokraten gibt, die Macht, ich nenne sie mal der Oligarchen, also der großen Tech-Unternehmer und Unternehmen einzurücken. Ich meine das jetzt gar nicht wertend, aber diese Wahl könnte einen politischen Paradigmenwechsel in Amerika einleiten, den wir unterschätzen. Das ist die bei weitem wichtigere Wahl als die Frage, wie es der CDU gelingen wird, am Sonntag an der Macht zu bleiben und die AfD-Wähler zu ignorieren. Das ist, kennen wir jetzt in Deutschland, das ist geübte Praxis, das wird dann irgendwann mal schief gehen, aber im Moment kriegen sie es wahrscheinlich nochmal hin.
Vielleicht zwei Fragen noch zum Schluss. Was bedeutet die Wahl in Sachsen-Anhalt für die Wirtschaft in Deutschland? Und was, viel wichtiger, bedeutet diese Midterm-Wahl rund um Donald Trump und die Demokraten für die Weltwirtschaft? Wenn man das Kleine und das Große betrachtet.
Ja, das ist eine intergalaktische Frage. Also ich halte die Wahl in Sachsen-Anhalt für eine medial übertriebene Panikmache. Ich halte den Umgang inzwischen mit dieser Wahl und die Form der subtilen Propaganda, die ja in allen Varianten stattfindet, also so ungefähr die Nazis ante portas, also das ist die eine. Das zweite ist so diese Ostdeutschen sind ja sowieso nicht besonders schlau, darum wählen die AfD. Also es ist ja ein Subson, der da auch in der Presse stattfindet, der ja schon fast nicht mehr lesbar ist, ohne dass es einem fast peinlich wird und sagt, Kinderdemokratie ist halt, dass jemand mal anderer Meinung ist als du selber, du musst ja auch mitleben können, ja. Dann lass doch die Leute AfD wählen und im Zweifel lass doch mal die AfD regieren, wenn wir ja sehen, wenn sie es besser machen, dann ist es gut und wenn sie es nicht gut machen, dann werden sie wieder abgewählt. Da sieht man, dass die deutschen Demokratie noch üben, also das Land ist noch nicht so weit entwickelt. Ich halte, wie gesagt, diese Wahl für völlig überbewertet. Für die CDU kann es eine Existenzwahl werden, weil sie sich halt in diese Brandmauer eingemauert hat, die eigentlich gegen die Linke und gegen die AfD ist, aber inzwischen schon mehr oder weniger gesagt hat, die Linke ist auch demokratisch. Also aus ihrem Grund sind diese Partei, die Linke, ist die alte SED, nur zur Erinnerung, ja, das ist die Nachfolgeorganisation dieser wunderbaren staatstragenden Partei der alten DDR. Also diese unheimlich auf dem Boden der Verfassung stehende, hochgradig demokratische Partei mit einem ungeheuer modernen und offenen und freundlichen Wahlprogramm, das wird potenziell der neue Partner der CDU. Das kann die CDU natürlich komplett zerreißen. Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Ansonsten halte ich sie nicht für die Wirtschaft für so relevant. Ich glaube, wir überbewerten dieses Thema, was jetzt wirklich wirtschaftliche Faktoren betrifft. Für die Wirtschaft viel wichtiger ist, kriegt Merz endlich einmal recht, wenn er behauptet, wir stehen vor dem Aufschwung. Also die Merz'sche Definition eines Wirtschaftsbooms ist ja, wie gesagt, ungefähr 1% Wirtschaftswachstum. Also stehen wir vor dem, kriegen wir nächstes Jahr mal wenigstens mal dieses Prozent oder kriegen wir es nicht? Wenn wir das immer noch nicht hinkriegen, trotz Ausübung der Staatsschulden, da muss ich sagen, da wird es wirklich gefährlich langsam fürs Land. Ich denke, das wird schon halbwegs aufgehen, aber das ist immer noch erbärmlich wenig. Amerika halte ich für die viel relevantere Wahl, weil dort könnte sich eine potenzielle Zeitenwende in der Weltpolitik im Umgang mit Großkonzernen, mit Steuern für Unternehmen abzeichnen. so wie damals die Wahl von Ronald Reagan Anfang der 80er Jahre ein Epochenbruch war, übrigens für alle, die das interessiert. Diese Wahl von Ronald Reagan war der große Wendepunkt eines 10-jährigen Bärmarktes an den Aktienbörsen. Eigentlich haben wir seit den frühen 80er Jahren 45 Jahre lang Aktienboom mehr oder weniger gehabt mit kleinen Unterbrechungen und fallenden Zinsen. Also diese Midterm-Wahlen und der inhaltliche Kampf um die Ausrichtung der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika in den nächsten Jahren, der sich in diesen Midterm-Wahlen abzeichnen wird, das würde ich beobachten mit größtem Interesse. Und sollte jeder, der an den Börsen investiert, der also sich Wirtschaftsfragen stellt und sich nicht und da jetzt sich nicht von der deutschen Presse und dieser völligen Überbewertung von ein paar Landtagswahlen irritieren lassen.
Und wenn du sagst, da zeichnet sich ein Desaster für Donald Trump ab, also dieses Worst-Case-Szenario für die Weltwirtschaft, das könnte tatsächlich eintreten, gibt es da trotz allem noch einen Lichtblick?
Ich sage nicht, dass es ein Desaster für die Weltwirtschaft ist. Ich versuche das jetzt erstmal neutral zu formulieren, Roman. Du weißt, das Wichtigste, und das kann man nur jedem Zuhörer empfehlen, wenn du Investments machst, ist die wichtigste Tugend, die du entwickeln musst, übrigens eine Tugend, die ich bis heute noch nicht wirklich erreicht habe, ist, dass du deine Investitionsentscheidung völlig frei machst von deiner normativen Weltauffassung. Also, dass deine politische Gesinnung und das, was du emotional für schön oder schlecht oder gut oder richtig hältst, nicht der Maßstab deiner Investitionsentscheidung ist. Also, es kann sein, dass das, was du politisch für richtig hältst, schlecht für deine Aktieninvestments ist oder umgekehrt. Also ich versuche hier nur zu beobachten, dass es potenziell einen Zeitenwandel geben kann, weil die Demokratische Partei, also die Opposition in Amerika, heute sehr viel weiter nach links sich bewegt hat, als sie vor 10 Jahren, als sie unter Obama zum Beispiel war. Wenn also wirklich sich die Machtverhältnisse in Amerika verändern und die Demokraten eine Machtperspektive bekommen, eine reale, dann wirst du einen potenziell sehr signifikanten Wandel in der Wirtschaftspolitik sehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass dieser Wandel unter dem Strich nicht im Interesse des orbitanten Gewinnwachstums großer Unternehmen ist. Ein kleines Argument dazu. Der Anteil der Unternehmensgewinne am Bruttosozialprodukt ist heute so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr oder eigentlich noch nie war seit dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese steigenden Unternehmensgewinne sind einer der ganz entscheidenden Triebfedern dieses immer weiter steigenden Aktienmarktes. Wenn also dort durch Steuern, durch andere Dinge ein Paradigmenwechsel eintreten würde, dann muss man das als Investor nüchtern und kühl in die Bewertung einfließen lassen. Also ich finde diese amerikanische Wahl sehr, sehr bedeutsam. Ich beobachte sie genau. Man muss sich nicht nur anschauen, ob die Republikaner jetzt verlieren, also Donald Trump die Mehrheiten verliert, sondern auch welche Kandidaten der Demokraten, die eher gemäßigteren oder die noch weiter links stehenden, wie viel Erfolg in den unterschiedlichen Bundesstaaten haben, um zu sehen, wie sich potenziell die Politik dort ausrichtet. Roman, ob wir es in Deutschland gerne hören wollen oder nicht, was auch immer in Magdeburg passiert oder in China ein Reissack platzt, das ist ungefähr dasselbe. Wenn aber in Amerika ein politischer Paradigmenwechsel eintritt, dann hat das Auswirkungen, die wir alle spüren werden. Das ist eigentlich meine Hauptthese dazu. Und darum, Leute, beobachtet ganz genau, was im November diesen Jahres in Amerika passieren wird.
Letzte Frage. Gibt es noch einen demokratischen Kandidaten, einen demokratischen Politiker aktuell, den du für einigermaßen vernünftig, gemäßigt, vielleicht sogar gut.
Es gibt jede Menge hervorragender Politiker in der Demokratischen Partei. Das ist eine Partei, die hat brillante Präsidenten hervorgebracht. Es gibt einen großen Machtkampf bei den Demokraten, genauso wie übrigens bei den Republikanern. Bei den Republikanern ist der große Machtkampf zwischen der sogenannten MAGA-Bewegung, also Donald Trump, und den klassischen konservativen Republikanern, die sich überhaupt nicht mögen. Also hätte ich gesagt, ich glaube, die hassen sich untereinander mehr als die gemäßigten Republikaner, die gemäßigten Demokraten ablehnen. Und bei den Demokraten ist es genauso. Es gibt das sozusagen klassische Parteien-Establishment. und diese neue linke Bewegung. Wenn das in deutsche Politik übersetzt, hast du im Grunde genommen eine AfD-Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei und du hast eine Linke innerhalb der Demokratischen Partei. Da die nur ein Zwei-Parteien-System haben, wird das sozusagen in diesen Parteien ausgetragen, dieser Konflikt. Das selber hast du in England, du siehst das in Frankreich. Du kannst eigentlich eine Überschrift darüber setzen. Es gibt einen massiven Vertrauensverlust der Wähler in den westlichen Demokratien in jede Form von Establishment. Das letzte Establishment, das die Wähler und die Bürger im Westen noch vertrauen, ich sag's mal ein bisschen ironisch, ist die Zentralbank. Das ist die letzte Institution, die noch fast uneingeschränktes Vertrauen besitzt. Aber auch dieses Vertrauen fängt an zu bröckeln. Darum sagen Leute, kauf Bitcoin, kauf Gold. Sollte dieses Vertrauen irgendwann mal genauso erodieren wie zurzeit das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Politiker und ihre anderen Institutionen, dann wird's interessant, um es mal so zu formulieren. Auf jeden Fall sehr volatil, ja.
Liebe Lenny,
das sollte man übrigens nicht unterschätzen, dass dieser schleichende Vertrauensverlust in sämtliche Institutionen unserer, sagen wir mal, klassischen westlichen Demokratien, wenn der sich auf die Zentralbank überträgt, dann musst du sehen, dass du rechtzeitig dein Geld in Schweizer Franken in Sicherheit gebracht hast. Wenn du nicht Gold oder Bitcoin magst.
Ja, genau, siehst du. Oder woanders. Also auf jeden Fall machen wir nächste Woche das Aktienspezial. Erste Folge Aktienspezial.
Die drei wichtigsten Gründe, warum der Aktienmarkt weiter steigen wird. Genau. Und danach die drei wichtigsten Gründe, warum der Aktienmarkt nicht mehr viel weiter steigen kann oder sogar fallen kann. Und dann meine völlig unbedeutende Conclusio, bei der ich anstelle jedes Zuhörers längst nicht das tun würde, was ich sage. Dazu habe ich viel zu oft falsch gelegen. Aber auf jeden Fall werden wir das dann mal wirklich von allen Seiten beleuchten, weil es ist inzwischen paradox. Die Staatsschulden, die steigenden Zinsen, der Vertrauensverlust in die Institutionen, die unsicheren Wahlausgänge und daneben ein Aktienmarkt, der nur noch einen Weg kennt. The sky is the limit.
Liebe Lenny, ich
freue
mich.
Das müssen wir mal besprechen.
Ja, genau. Bis nächste Woche und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke sehr. Tschüss.